Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. Wir sprechen in dieser Folge über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wenn das für dich ein sensibles Thema ist, du die Folge aber trotzdem gerne hören möchtest, dann tu das bitte mit einer vertrauten Person, mit der du die Folge auch unterbrechen kannst, um über das Gehörte zu sprechen. Viele Kinder sind heute schon sehr früh im Internet unterwegs. Schon 9% der 6- bis 7-Jährigen haben ein eigenes Handy. Und der Anteil nimmt mit steigendem Alter rasant zu. Mit 10 bis 11 Jahren sind es schon 58 und bei den 12- bis 13-Jährigen 81% der Kinder, die eins haben. Eine Studie hat gezeigt, dass sich 60% der Kinder zwischen 10 und 11 Jahren eher alleine, also ohne die Begleitung der Erziehungsberechtigten im Internet bewegen. Auch Online-Spiele werden meist schon sehr früh allein gespielt. Und einige Kinder nutzen, unabhängig von den Altersfreigaben, auch schon Messenger-Dienste wie WhatsApp und Social-Media-Plattformen wie vor allem YouTube und TikTok. Ganze 33% der 10- bis 11-Jährigen geben an, dass TikTok ihre Lieblings-App ist. Und sobald sich Kinder im Internet auf Plattformen bewegen, in denen es Kontaktmöglichkeiten gibt, besteht auch das Risiko, dass fremde Personen versuchen, in Kontakt mit Kindern zu kommen, um sexuelle Kontakte anzubahnen. Befragungen aus dem Jahr 2024 haben gezeigt, dass etwa ein Fünftel der 12- bis 13-Jährigen schon von Cybergrooming betroffen gewesen sind. Wir sprechen heute mit Rebecca Michel-Kraus darüber, wie wir unsere Kinder schützen können. Rebecca ist Referentin für Medienkompetenz bei der EU-Initiative ClickSafe. Herzlich willkommen, Rebecca. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Ja, hallo. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Rebecca, du beschäftigst dich im Rahmen deiner Arbeit unter anderem intensiv mit unterschiedlichen Formen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Internet und ganz speziell mit Cybergrooming. Kannst du kurz erklären, was das genau ist?
Ja, super gerne. Also Cybergrooming ist ja eine Form von sexueller Gewalt und bezeichnet die Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern und Jugendlichen im Internet. Also insbesondere über soziale Medien oder auch Online-Spiele, über Plattformen, auf denen Kinder und Jugendliche eben häufig unterwegs sind. Das englische Wort Grooming steht, kann man so sagen, metaphorisch für die zum Teil sehr subtile Annäherung an Kinder und Jugendliche im Internet, um einen sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Das heißt ganz konkret, beim Cybergrooming nehmen Personen gezielt Kontakt auf mit Minderjährigen, zum Beispiel in einem Chat oder in Kommentaren unter Social Media Posts oder auch in Livestreams, um sie dann dazu aufzufordern, intime Aufnahmen von sich zu senden, um sie dazu aufzufordern, sexuelle Handlungen an sich selbst oder auch an Dritten vor der Kamera vorzunehmen, um ihnen ungefragt eigene Nacktfotos oder pornografische Inhalte zu schicken, zum Teil auch um sexuelle Handlungen vor dem Kind vorzunehmen und in einigen Fällen auch um letztendlich zu erreichen, dass sich das Kind oder der Jugendliche außerhalb des Internets mit der tatbegehenden Person trifft, um den Missbrauch physisch umzusetzen.
Okay, aber die werden ja nicht, das wird ja nicht sofort anfangen mit dem Austausch von Nacktbildern zum Beispiel. Wie gehen denn TäterInnen beim Cybergrooming vor? Also gibt es irgendwie bestimmte Warnsignale, für die wir unsere Kinder dann sensibilisieren könnten?
Ja, genau, Katja. Also es ist so, dass natürlich nicht alle mit der Tür direkt ins Haus fallen. Jeder Tatbegehende geht beim Cybergrooming gleich vor. Das ist ganz wichtig. Also einige nutzen Fake-Profile, geben sich als Gleichaltrige aus. Andere versuchen, mit Versprechungen zu locken, zum Beispiel indem sie sich als Talentscout oder als Modelagent ausgeben, um so in den Kontakt zu treten. Andere aber nutzen keine Fake-Profile und sind von Anfang an sehr direkt und klar, geben preis, wer sie sind, zum Beispiel auch, wenn sie älter sind. Wir können Kinder für bestimmte Warnsignale im Chat mit fremden Personen sensibilisieren. Und vielleicht hilft es fürs Verständnis mal ganz grob, zwei Tätertypen zu betrachten. Es gibt die, bei denen Kinder, wenn wir sie denn dafür sensibilisieren, durchaus sehr gut schnell ein sexuelles Interesse rauslesen könnten. Die Person macht zum Beispiel sofort viele Komplimente zum Aussehen. Es wird danach gefragt, ob man einen Freund oder eine Freundin hat und überhaupt schon Erfahrungen in Anführungsstrichen in dem Bereich gemacht hat. Es gibt also von Anfang an ein oder zumindest zweideutige Anspielungen. was in fast allen Fällen passiert. In der Regel wird versucht, mit dem Kind auf einen privaten Kommunikationskanal zu wechseln. Wenn also ein Kind beispielsweise in einem Online-Spiel mit einer Person chattet, die einen Missbrauch vorbereiten möchte, dann fragt diese Person relativ schnell, und zwar in fast allen Fällen, ob man vielleicht auf einen anderen Kanal, beispielsweise WhatsApp, wechseln möchte. Mhm. Und in dem Moment, in dem man dann in einem privaten Chat mit der Person ist, kommt es ja relativ schnell zu sexuellen Übergriffen. Es wird also beispielsweise Druck ausgeübt, damit das Kind intime Aufnahmen von sich schickt. Und da muss man sagen, das kann auch sehr manipulativ sein, sodass das Kind das Gefühl bekommt, das letztendlich auch machen zu müssen.
Okay. Okay, hast du ein konkretes Beispiel dazu?
Ja, ich glaube, an einem Beispiel macht sich sowas immer ein bisschen klarer. Also 2024, letztes Jahr, konnte ich an drei Abenden oder man muss eigentlich fast sagen Nächte, da konnte ich einen Versuchsaufbau begleiten von einem Reportageformat vom NDR zu Cybergrooming in Livestreams auf einer Social-Media-Plattform. Und in diesem Versuchsaufbau sind zwei erwachsene Journalistinnen in die Rolle von minderjährigen Mädchen geschlüpft, nämlich 12- und 13-Jährige, um zu überprüfen, wie schnell es online in einem Livestream zu sexuellen Anbahnungen, ja, und letztendlich auch tatsächlich zu sexuellem Missbrauch kommen kann. Und hier gebe ich mal ein Beispiel. Es gab unter anderem einen etwa 20-jährigen Mann, also der sich sehr schnell auch als 20-jährigen Mann geoutet hat, der am ersten Abend über diese Kommentarfunktion im Livestream zunächst so ein bisschen Kontakt aufgebaut hat, indem er der vermeintlichen Minderjährigen ein paar Komplimente gemacht hat und immer mal wieder so eine kleine Frage gestellt hat, um so zu zeigen, dass er ja aufmerksam ist, dass er interessiert ist und auf sich selbst auch aufmerksam gemacht hat. Am zweiten Abend hat er sich wieder dazu geschaltet in den Livestream, in dem übrigens nichts Spannendes passiert ist, weil die Protagonistin hat da gesessen, hat irgendwie gemalt und hin und wieder Musik gehört und halt in die Kamera gesprochen und die Community gefragt, und was macht ihr gerade so? Ich sitze hier und mal. Also es ist nichts irgendwie Anstößiges passiert in diesem Livestream. Mhm. Jedenfalls hat sich der wieder dazugeschaltet und dann auch gefragt, ob man in einen privaten Chat wechseln möchte, in dem Fall auf WhatsApp. Die sind dann gewechselt und das Erste, was dann passiert ist auf WhatsApp, ist, dass der junge Mann ein Penisfoto von sich geschickt hat. Das hat er dann sehr schnell gelöscht mit einem Ups als vermeintliche Entschuldigung hinterher und hat dann gefragt, ob man nicht Lust hätte, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Ich kürze das jetzt mal ab. Dieses Spiel Wahrheit oder Pflicht, ich glaube, das werden wahrscheinlich alle kennen, auch die ZuhörerInnen da draußen. In dem Fall kann man sich vielleicht schon vorstellen, wo das hinführen sollte. Das Spiel diente natürlich nur dazu, dass die vermeintliche Minderjährige dazu gebracht werden sollte, Pflicht zu wählen, um sie dann aufzufordern, letztendlich intime Aufnahmen von sich zu schicken. Sprich, okay, wir haben beim Cybergrooming einen Tätertypus, der recht schnell nach der Kontaktaufnahme in Missbrauchshandlungen übergeht.
Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic. Und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut
Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay, und gibt es irgendwie noch andere Vorgehensweisen, wo es jetzt nicht zum Beispiel nicht sofort so direkt losgeht?
Ja, und es gibt einen anderen Tätertypus, da ist es deutlich, wie soll ich sagen, deutlich komplizierter und auch zum Teil schwieriger für Kinder, das zu erkennen, was letztendlich die Absicht hinter einer Kontaktaufnahme ist. Wir kennen viele Fälle, in denen der Missbrauch nämlich deutlich langsamer und strategischer vorbereitet wird. Man kann hier von sogenannten IntimitätstäterInnen sprechen, das hat man Cyberkriminologe so genannt, die über einen längeren Zeitraum Vertrauen aufbauen und zum Teil auch viel Zeit investieren, um das Kind zur Vorbereitung des Missbrauchs in dieses Abhängigkeitsverhältnis zu bringen und ein Machtgefälle überhaupt erstmal herzustellen. Und diese Tatbegehenden haben auch häufiger ein verstärktes Interesse daran, letztendlich sich persönlich mit dem Kind zu treffen, um den Missbrauch außerhalb des Internets fortzuführen. Gerade wenn Täter den Missbrauch über einen längeren Zeitraum vorbereiten, kann es passieren, dass Kinder und gerade junge Jugendliche durch gezielte Manipulationstechniken den Eindruck, ja, sage ich jetzt mal, bekommen, dass sich hier vielleicht eine Liebesbeziehung entwickeln könnte. Sprich, für sie fühlen sich dann irgendwann Komplimente, intime Fragen, sexuelle Anspielungen oder sogar der Wunsch nach erotischen Aufnahmen nicht nach sexualisierter Gewalt an, sondern nach wertvoller Anerkennung oder sogar als Liebesbeweis. So, und man kann das, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Kinder aufwachsen, wann entwickeln die so ein Interesse, auch ein sexuelles Interesse, kann man sich in etwa vorstellen, wenn wir so 12-, 13-Jährige haben, die auch schon eine sexuelle Neugier haben und einen Wunsch haben nach ersten Beziehungen, also sich da auszuprobieren, dann haben wir da Tatbegehende, die wirklich da ganz gezielt manipulieren und Kinder und Jugendliche da abhängig von sich zu machen, um sie unter Druck setzen zu können am Ende. Bei jüngeren Kindern, und ich glaube, wir haben hier ja auch einige Eltern von Kindern, die vielleicht gerade erst ein Smartphone haben und anfangen, Social Media zu nutzen. Wir wissen, ihr habt es vorhin gesagt, Kinder haben immer jünger ein Smartphone. Also wir haben auch 10-, 11-Jährige, die auf Social Media Plattformen und so weiter schon unterwegs sind. Und bei jüngeren Kindern, da ist vielleicht dieses Interesse an sexuellen Erfahrungen noch gar nicht so entwickelt. Aber was Kinder haben, ist ein Bedürfnis nach Zuwendung und Wertschätzung. Und das wird bei jüngeren Kindern vor allem von Tatbeginnenden ausgenutzt, um so Vertrauen aufzubauen und ja eine Abhängigkeit herzustellen.
Okay.
Ja, puh. Du hast jetzt in deinem Beispiel einen etwa 20-Jährigen genannt eben. Gibt es eigentlich ein bestimmtes Täterprofil? Also wer genau begeht denn Cybergrooming?
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass bei vielen Eltern, wenn sie an sexuellen Missbrauch von Kindern denken oder davon hören, doch ein bestimmtes Bild im Kopf ist von einem, weiß ich nicht, mittelalten oder sogar älteren männlichen, einer älteren männlichen Person, die pädokriminell agiert. Diese Täter gibt es definitiv auch beim Cybergrooming, konnte ich auch beobachten. Es gibt aber nach aktuellem Wissensstand auch statistisch eine Verjüngung der Tatbegehenden beim Cybergrooming. Also immer häufiger sind das auch junge Männer, ich sag mal irgendwie 20, 25, Ende 20 und zum Teil auch männliche Jugendliche unter 18 Jahren, die Cybergrooming begehen. Es gibt auch, da werden wir immer mal wieder nachgefragt, wie ist es denn eigentlich mit weiblichen TäterInnen? Und das kennen wir ja auch vom Missbrauch außerhalb vom Internet, dass das so die große Frage ist. Und da gibt es leider nicht sehr gute, verlässliche Zahlen, weil man davon ausgehen muss, dass weibliche TäterInnen viel seltener angezeigt werden. Also es gibt die, man geht in etwa von, unterschiedliche Statistiken sagen so zwischen 6 und 10% weibliche Personen, die auch Cybergrooming begehen, aber werden deutlich seltener gemeldet. Also das vielleicht noch am Rande, weil wir natürlich schon wissen, dass es vor allem männliche Täter sind, aber die weiblichen TäterInnen sollten wir durchaus auch nennen. Also ein wesentliches Motiv von sexuellem Missbrauch online und offline gilt in vielen Fällen der Wunsch, dass Macht ausgeübt wird. Also durch die Tat wird ein Gefühl von Überlegenheit über das Kind letztendlich oder der Wunsch ist da, eine gewisse Überlegenheit über das Kind zu haben und gar nicht mal in erster Linie eine pädophile Neigung, die wir vielleicht so im Kopf haben. Und genau, das ist so etwas, das hat sich natürlich über Jahrzehnte in unserem Kopf so ein bisschen festgesetzt, aber man weiß das heute aus anderen Studien, auch psychologischen Studien zu Tatbegehenden, dass das häufig gar nicht mal eine Pädophilie ist, die dahinter steckt, sondern ein Machtbedürfnis. Und was wir wissen, sowohl beim Missbrauch offline als auch online, wir können kein Täterprofil festlegen im Sinne, dass wir eine Person in eine Schublade stecken können, wenn wir also rumlaufen durch die Stadt und sagen, ah, guck mal, hier, die Person sieht so und so aus, hat den und den Background, das könnte sein, das. Tatbegehende kommen letztendlich ja aus allen sozialen Schichten.
Okay, das ist spannend. Das ist mir neu, dass das Cybergrooming sozusagen weniger mit Pädophilie zu tun hat, sondern wirklich, dass das die Macht ist. Wie sieht denn jetzt eigentlich aktuell die Rechtslage aus zu Cybergrooming?
Ja, jetzt wird's kurz ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich rüberbringen kann. Also es ist so, dass in Deutschland Cybergrooming als Begehungsform des sexuellen Missbrauchs von Kindern unter 14 Jahren strafbar ist. Was man wissen muss, wenn jetzt jemand irgendwie danach googelt, Cybergrooming-Gesetz in Deutschland, das gibt es nicht namentlich. Aber wir haben in Deutschland den Paragraphen 176, der zum Thema Missbrauch von Kindern alles regelt. Und da gibt es den Paragraphen 176a, der regelt den Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und jetzt bei Cybergrooming vor allem der 176b, nämlich die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Wer Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren im Internet mit einer sexuellen Absicht quasi bedrängt, muss mit Freiheitsstrafen in Deutschland von bis zu 5 Jahren rechnen. Und ganz wichtig für Eltern ist, der Kontakt, den Tatbegehende letztendlich aufnehmen, muss nicht zwingend ganz offensichtlich sexuell geprägt sein. Also bereits diese Anbahnung solcher Gespräche fallen unter diesen Tatbestand des Cybergrooming. Strafbar ist in dem Sinn also schon die Kontaktaufnahme, die mit der Absicht erfolgt, letztendlich das Kind dann zu sexuellen Handlungen zu bringen. Es muss noch gar nicht dazu gekommen sein. Ich versuche das an einem Beispiel überspitzt deutlich zu machen. Wenn jetzt ein Kind angeschrieben wird in einem Chat oder ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Livestream, hey, du siehst aber hübsch aus, und dann kommt die Frage, hast du einen Freund, und vielleicht die Frage, hast du eigentlich noch mehr Fotos von dir, dann liegt gegebenenfalls hier schon der Straftatbestand vor. Insbesondere dann, wenn die Person deutlich älter ist als das Kind.
Okay. Gut zu wissen.
Wie häufig sind denn Kinder in den einzelnen Altersgruppen von Cybergrooming betroffen?
Hier können wir sagen, dass es genauso ist wie beim Missbrauch außerhalb vom Internet. Wir haben bei Cybergrooming ein sehr hohes Dunkelfeld. So nennt sich das. Sexueller Missbrauch ist einfach offline wie online super schambesetzt. Betroffene trauen sich einfach nicht, nach Hilfe zu suchen und die Übergriffe anzuzeigen. Wir unterscheiden statistisch zwischen dem Hellfeld, das sind die gemeldeten bzw. die angezeigten Fälle, und eben diesem Dunkelfeld. Das sind dann statistische Zahlen aus repräsentativen Befragungen von Kindern und Jugendlichen. Ich fange mal mit dem Hellfeld an. Die angezeigten Fälle, die fließen jährlich in die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik ein unter diesem Zusatz Tatmittel Internet. So. Und die Auswertung der Zahlen ist für uns Nicht-Juristin gar nicht so leicht. Also ich habe mich da ganz schön abgekämpft, muss ich sagen, und musste da immer wieder auch mit dem Bundeskriminalamt Rücksprache halten, weil das wirklich nicht so leicht zu interpretieren ist, wenn man irgendwie in diesem Paragraphendschungel sich bewegt. Aber jedenfalls, ich versuche jetzt mal hier das darzustellen. Also geht man davon aus, dass zu Cybergrooming nicht nur gehört diese vorbereitende Handlung, sondern dass wir ja auch viele Fälle haben, die erst zur Anzeige gebracht wurden, als es schon zum Missbrauch kam. Sprich zum Beispiel, das Kind dazu gebracht wurde, intime Aufnahmen von sich zu schicken oder eine tatbegehende Person sexuelle Handlungen vor dem Kind im Livestream zum Beispiel vorgenommen hat. So, dann kann man sagen, dass vorletztes Jahr etwa 9000 angezeigte Fälle registriert wurden, bei denen Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren vermutlich betroffen waren. Ja. Letzte Befragung allerdings der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen zu Cybergrooming, die zeigen ein komplett anderes Bild. Also wir behalten im Hinterkopf in etwa 9000 angezeigte Fälle. Mhm. So, jetzt kommen ein paar Zahlen, die ich in den Raum werfe. Ich versuche das ruhig und langsam zu machen. Also 8% der 8- bis 9-Jährigen, 14% der 10- bis 11-Jährigen und 22% der 12- bis 13-Jährigen haben angegeben in der Befragung, schon von Cybergrooming betroffen gewesen zu sein. So, das sind, wir wissen, es gibt sehr viele Kinder und Jugendliche in Deutschland, das sind deutlich mehr als diese 9000 angezeigten Fälle. Schließen wir Kinder und Jugendliche ein, die über 14 Jahre sind, dann war jedes vierte Kind oder jeder vierte Jugendliche in Deutschland bereits davon betroffen, dass eine Person, die sich als erwachsen herausgestellt hat, letztendlich den Kontakt aufgenommen hat, um intime Fotos zu erhalten oder sich sogar treffen wollte oder angeboten hat, dass das Kind Geschenke bekommt als Gegenleistung für intime Aufnahmen.
Wow, das ist viel. Welche Folgen kann denn Cybergrooming für die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon, welche Folgen ein sexueller Missbrauch im physischen Raum für Kinder haben kann. Ich glaube, man ist so ein bisschen verleitet, dass ein sexueller Missbrauch, der sozusagen über eine Distanz stattfindet, also wir haben einen Bildschirm, der dazwischen ist, dass der vielleicht weniger folgenreich ist. So, da müssen wir auf jeden Fall von weg als Erwachsene von so einem Bild, und wir müssen auch Kinder und Jugendliche darin stärken, hier nicht einen Unterschied zu machen, denn die Folgen von Cybergrooming können genauso schwerwiegend sein, vor allem wenn sich eben Kinder nicht trauen, sich Hilfe zu suchen, was ja in den meisten Fällen, wie wir gerade gesehen haben, der Fall ist. Es kann genauso zu einem sozialen Rückzug kommen, es kann zu Angststörungen kommen, zu schweren Depressionen. Und wenn es zu einem sexuellen Missbrauch im Internet gekommen ist, zum Beispiel, dass in dem Kontext tatsächlich das Kind intime Aufnahmen von sich an die tatbegehende Person verschickt hat oder das Kind sexuelle Handlungen vor der Kamera vorgenommen hat, so kommt hier super schwerwiegend hinzu, dass das Kind letztendlich Angst davor haben muss, was mit den Aufnahmen passiert. Weil wenn einmal was im Internet ist, dann ist es einfach schwer wieder einzufangen. Und wir wissen, dass viele Betroffene über Jahre hinweg mit diesem Gedanken letztendlich leben und darunter leiden, dass ihre Aufnahmen im Netz unterwegs sein könnten.
Ja. Also wenn man das so hört, dann wird einem ja wirklich Angst und Bange. Und manch ein Elternteil tendiert jetzt vielleicht sogar dazu, ihre Kinder zu schützen, indem sie ihnen möglichst lange kein Smartphone geben, damit sie überhaupt gar nicht erst ins Internet kommen. Ist denn das sinnvoll?
Ich kann absolut verstehen, wenn Eltern Unsicherheiten haben insgesamt mit der Frage Smartphone ja oder nein, beziehungsweise ab wann soll ich meinem Kind ein Smartphone geben. Wir plädieren bei ClickSafe dafür, sich hier als Eltern wirklich ausreichend Zeit zu nehmen und sich damit zu beschäftigen, ob das eigene Kind bereit ist für ein Smartphone. Jetzt sage ich das hier so aus der Distanz. Uns ist natürlich auch bewusst, dass der Druck immer höher wird. Wir haben vorhin die Zahlen gehört. Kinder haben immer früher ein Smartphone. Und wir wissen auch, wenn jetzt ein Kind in der zweiten, dritten Klasse ist und irgendwie dann die ersten Kinder mit einem Smartphone kommen, dann ist natürlich der Druck auch sehr hoch, auch für Eltern. Ah, okay, muss ich meinem Kind jetzt auch eins geben? Wir machen nicht unbedingt Werbung dafür, dass Kinder bereits im Grundschulalter mit einem Smartphone ausgestattet werden, sagen aber auch, jetzt wird's, also das ist vielleicht unbefriedigend, wenn ich das so sage, weil wir eben keine Altersempfehlung hier geben. Es ist nämlich unterm Strich nicht in erster Linie das Alter des Kindes, das ja von der Entscheidung abhängt, sondern ist mein Kind schon in der Lage, verantwortungsbewusst ja mit einem Smartphone umzugehen, mit dem Internet umzugehen, mit diesen Inhalten umzugehen? Schaffe ich es, mein Kind zu begleiten bei der Smartphone-Nutzung, sprich auch altersgerechte Angebote mit auszuwählen und über Risiken wie zum Beispiel Cybergrooming zu sprechen? Und schaffe ich es, mit meinem Kind ja auch bestimmte Regeln zu vereinbaren und besteht insgesamt eine vertrauensvolle Beziehung, die erstmal ganz auch unabhängig davon ist, wie die Internetnutzung dann letztendlich ist, sondern diese Beziehungsarbeit, die brauchen wir sowieso immer als Eltern. Und letztendlich so eine vertrauensvolle Beziehung stellt so ein bisschen auch sicher, dass ich weiß als Elternteil, wenn mein Kind Probleme hat im Internet, Sorgen hat, wenn es zum Beispiel auch betroffen ist, dann kommt es zu mir und spricht mit mir. Und das ist ganz, ganz wesentlich bei dieser Entscheidung.
Okay, was konkret können Eltern denn jetzt tun, um ihr Kind vor Cybergrooming zu schützen? Also du hast schon gesagt, Beziehungsebene. Ab wann kann man denn über so ein schwieriges Thema sprechen?
Also ich betone wirklich nochmal, dass das Wichtigste ist, Kinder bei der Mediennutzung von Anfang an zu begleiten. Und wir erleben halt immer wieder, dass durch den Druck, den es auch gibt, dass Kinder einfach ein Smartphone bekommen und diese große Aufgabe dieser Medienerziehung eigentlich gar nicht bewältigt werden kann, neben vielen anderen erzieherischen Aufgaben. Und das ist, deswegen ist das wirklich das A und O, was dazugehört, auch zum Schutz von Kindern vor Cybergrooming, dass man sich damit beschäftigt. Also dass man sich mit der Mediennutzung des eigenen Kindes beschäftigt, dass man gerade am Anfang dafür sorgt, dass das Kind auch sichere Surfräume kennenlernt und auch nutzt. Also Online-Plattformen und Inhalte sieht, die auch letztendlich fürs Alter passen, die kindgerecht sind. Und es gehört auch durchaus dazu, dass man vielleicht auch sich überlegt, technische Schutzmaßnahmen zu nutzen. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kostenlose Jugendschutzprogramm YouthProc, das so ja dafür sorgen kann und oder unterstützen kann. Eine absolute Sicherheit gibt es sowieso nie. Das aber dafür dazu beitragen kann, dass Kinder halt einfach bestimmte Inhalte im Netz nicht sehen und bestimmte Seiten gar nicht besuchen können. So, das nochmal hier vorangestellt. Klar ist, viele Eltern trauen sich nicht, mit Kindern über sexuelle Gewalt zu sprechen. Gilt allgemein zu sexuellen Themen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es herrscht immer noch so ein bisschen eine Tabuisierung von sexuellen Themen. Und auch wenn wir an sexualpädagogische Arbeit denken und Sexualaufklärung, die zum Teil ja auch schon im Kindergarten stattfinden kann, dann gibt es immer noch Eltern, die da ein bisschen Sorge haben, weil es einfach so immer noch ein Tabuthema ist. Das darf aber halt nicht sein, vor allem wenn es um Schutz von sexueller Gewalt geht. Das heißt, eigentlich je früher, desto besser müssen wir mit Kindern darüber sprechen. Und man kann auch mit Jüngeren durchaus behutsam und ohne das Kind zu verstören über das Risiko von Cybergrooming sprechen. Und wir haben gemeinsam mit der UBSKM, das ist die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland, die haben eine bundesweite Kampagne, die heißt, die schiebt den Gedanken nicht weg, beziehungsweise schiebt die Verantwortung nicht weg, rund ums Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und da haben wir eine Broschüre mitentwickelt, das erste Smartphone. Und hier gibt es einfach zusätzliche Hilfestellung, was für Eltern wichtig ist, um Kinder bestmöglichst zu schützen und frühzeitig zu schützen, sprich eigentlich vor dem ersten Smartphone sich schon Gedanken zu machen, wie man das Kind gut begleiten kann. Und ganz wichtig für Eltern, es gibt auch eine Broschüre, bei der es ganz konkrete Tipps gibt, wie man mit Kindern da überhaupt ins Gespräch zu sexueller Gewalt kommen kann frühzeitig, weil es ist klar, dass das nicht leicht ist. Ich kann nur dafür plädieren, auf jeden Fall das frühzeitig zu tun. Und hier ganz klar, ich nehme mal ein Beispiel, man kann mit Kindern ja über gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse sprechen, und zwar sehr früh, ohne überhaupt über sexuelle Themen eigentlich zu sprechen, sondern nur zu zeigen, hey, es gibt Geheimnisse wie beste Freundin in der Grundschule verrät einem, was sie dem anderen besten Freund zum Geburtstag schenkt und man soll das nicht weitersagen. Das ist ein Geheimnis, das ist in Ordnung. Aber es gibt eben auch Geheimnisse, die nicht in Ordnung sind. Wenn man zum Beispiel die gleiche beste Freundin oder der beste Freund in der Grundschule, dem geht's nicht gut, der hat immer wieder Bauchschmerzen, Schlafprobleme und so weiter, dann ist das vielleicht ein Geheimnis, was, ja, wo man vielleicht eher dann auch sich Hilfe sucht.
Ja, okay, ich finde es gut zu wissen, dass es da unterstützende Materialien gibt. Wir würden die auch in unseren Shownotes und im Blog natürlich auch verlinken. Genau, für Eltern, die gerne da mehr lesen wollen. Jetzt ist es ja so, im besten Fall vertraut sich mir mein Kind ja an, wenn es zu Cybergrooming gekommen ist. Wo finden denn betroffene Kinder und deren Eltern Hilfe?
Ja, also wenn Eltern tatsächlich erfahren, dass ihr Kind von Cybergrooming betroffen ist, dann ist es erstmal, glaube ich, ein Riesenschock. Und sehr schnell kann es dazu kommen, dass man in Panik gerät, was verständlich ist. Also gleichzeitig möchte ich hier wirklich ganz unbedingt den Rat geben, so banal es klingt, Eltern sollten wirklich erstmal Ruhe bewahren und dem Kind deutlich machen, dass man für es da ist, dass das Kind nichts falsch gemacht hat, dass man gemeinsam die nächsten Schritte geht, also mit dem Kind zusammen. Und Kinder und Eltern sollten sich anschließend auch Hilfe suchen. Und ich empfehle jetzt hier mal das Hilfetelefon sexueller Missbrauch und auch das Hilfeportal sexueller Missbrauch, die wirklich ganz gezielt Betroffenen und Angehörigen helfen können, wenn es zu sexueller Gewalt gekommen ist, zum Beispiel auch zu Cybergrooming. Was kann man dann als nächstes tun? Weil ich habe es vorhin gesagt, nicht jeder Fall ist gleich. Man muss hier genau schauen, wie geht man vor. Die können auch Hilfe dazu geben, wie man dann letztendlich auch Beweise sichern kann. Auch hier ist nämlich immer Vorsicht geboten. Eltern tendieren dazu, vielleicht auch die Aufnahmen, die eventuell entstanden sind, sich selbst aufs eigene Gerät zu schicken, also vom Gerät des Kindes aufs eigene Gerät. Und das kann natürlich dann schwierig werden, weil ja letztendlich vielleicht Kinder, Eltern dann selbst im Besitz von kinderpornografischen Inhalten sind. Dann wird es zum Teil wieder kompliziert, auch wenn die Rechtslage sich hier geändert hat. Also zuerst Hilfe suchen, ganz, ganz wichtig, und um erstmal auch zur Ruhe zu kommen. Und diese Hilfsangebote sind wirklich kostenlos und, falls man das wünscht, auch anonym. Alternativ würde ich Eltern gerne auf das Elterntelefon der Nummer gegen Kummer hinweisen. Von der Nummer gegen Kummer gibt es natürlich auch das Kinder- und Jugendhilfetelefon, auf das man auch als Eltern, also man kann ja auch als Eltern dem eigenen Kindern frühzeitig sagen, hey, wenn euch irgendwas passiert und ihr traut euch erstmal nicht, uns das zu sagen als Eltern, hier könnt ihr euch kostenlos und anonym erstmal Hilfe suchen beim Kinder- und Jugendhilfetelefon der Nummer gegen Kummer oder auch bei YouPort, das ist ein Beratungsangebot von Jugendlichen für Jugendliche. Also das finde ich wirklich als erster Schritt wirklich wichtig. Man muss als Eltern und als betroffenes Kind nicht alleine durch und sich da auch gar nicht zwingen, alleine diese Schritte zu gehen, sondern wirklich sich Hilfe zu suchen. Und wir haben bei uns auf der Webseite im Themenbereich Cybergrooming auch wirklich Informationen, Materialien und auch nochmal weitere Hilfe- und Beratungsangebote.
Ja, wir hoffen natürlich sehr, dass eure Kinder nie in eine solche Situation kommen, aber ihr könnt zumindest einen entscheidenden Grundstein dafür legen, indem ihr sie möglichst frühzeitig für dieses Thema sensibilisiert. Ja, vielen lieben Dank an dich, Rebecca, dass du uns heute erzählt hast, wie wir unseren Kinder begleiten können.
Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung und gerne kann man sich bei Rückfragen, bei weiteren Fragen bei uns bei ClickSafe melden.
Genau, wenn ihr noch mehr zum Thema lesen wollt, dann schaut bei ClickSafe unbedingt vorbei. ClickSafe ist nämlich eine bundesweite Medienkompetenzinitiative der EU für mehr Sicherheit im Netz. Und dort findet ihr ganz viele Informationen und Materialien zu ganz unterschiedlichen Themen und Online-Risiken, die euch beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien unterstützen. Und den Link zu ClickSafe findet ihr natürlich auch in den Shownotes und im Blog. Und wenn ihr gerade Lust habt, noch mehr Podcast-Folgen zum Thema zu hören, dann schaut doch mal in unser Archiv. In den Folgen 3 bis 6 haben wir unter anderem mit der Medienexpertin Patricia Camerata ausführlich über die Ängste der Eltern, über Aggressionen, die Impulskontrolle bei der Nutzung digitaler Medien und auch über Ballerspiele gesprochen. Und wir können euch auch die Folge 117 empfehlen, in der es darum ging, wie wir Klein- und Vorschulkinder behutsam an digitale Medien heranführen. Und in Folge 164 haben wir mit Medienpädagogin Steffi Parton darüber gesprochen, was wir beachten sollten, wenn unser Kind sein erstes Handy bekommt. Und in Folge 180 waren auch Annika Osthoff und Leonie Lutz zu Gast. Mit ihnen haben wir nämlich noch über viele weitere Gefahren im Internet gesprochen und auch über die tollen Möglichkeiten, die es für unsere Kinder bietet. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, findet ihr alles auch nochmal in den Shownotes und im Blog. Wir hören uns, wenn ihr mögt, schon am nächsten Dienstag mit einer neuen Folge. Für heute sagen wir aber erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.